Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Ob die Neuregelung für Lebensmittelkontrollen tatsächlich die Lebensmittelsicherheit erhöht, darüber sprechen wir zu Beginn der Sendung. Außerdem beschäftigt uns in Umwelt und Verbraucher das strahlende Erbe Frankreichs, die Atombombentests in Algerien. 25 Jahre nach Brent Spar sprechen wir über die aktuelle Situation der Öl- und Gasförderung in der Nordsee. Und zum Schluss wird es köstlich. Wir beschäftigen uns mit Wildobstarten im Garten. Gammelfleisch, Dioxinrückstände, Bakterienbelastung. Es sind die Lebensmittelkontrolleure, die solche Missstände aufdecken. Das Kabinett hat gestern neue Regeln zur Optimierung der Lebensmittelüberwachung beschlossen. In der Neufassung, vorgelegt durch das Bundeslandwirtschaftsministerium unter Julia Knöckler, gibt Klöckner wörtlich an, dass der Überwachungsdruck in Problembetrieben durch zusätzliche Kontrollen erhöht werden solle. An anderer Stelle heißt es aber, dass die Kontrolldichte insgesamt gleichbleibend sei. Bedeutet das also, dass nur noch die ohnehin auffälligen Lebensmittelbetriebe kontrolliert werden und andere kaum noch, weil die Zahl der Kontrollen insgesamt ja gleich bleibt? Das möchte ich mit Mike Maschke besprechen. Er ist Lebensmittelkontrolleur und der stellvertretende Bundesvorsitzende des Bundesverbandes der Lebensmittelkontrolleure. Herr Maschke, was ist eigentlich Ihr Alltag? Was kontrollieren Sie alles?
Ja, schönen Tag, Frau Fecke. Vielen Dank für die Frage. Wir Lebensmittelkontrolleure prüfen normalerweise risikoorientiert. Das heißt, ein Betrieb hat ein gewisses Risiko und daran gibt es schon gewisse Punktzahlen, Lebensmittelbetriebe. Das sind zum Beispiel Bäcker, Fleischer, Eishersteller, Gaststätten, Küchen, Kantinen, Supermärkte und auch Wochenmärkte. Das ist nur ein kleiner Ausschnitt von den 1,2 Millionen Betrieben, die deutschlandweit kontrolliert werden müssten. Und dabei wird kontrolliert zum Großteil der bauliche Zustand des Objektes, der materiell-technische Ausstattung, ob Temperaturen eingehalten werden, ob die Reinigungsmaßnahmen eingehalten werden, ob die Personalhygiene funktioniert, weiterhin Schädlingsmanagement, Produktionshygiene und auch ein großer Augenmerk liegt auf Kennzeichnung. Eine weitere Aufgabe ist die Probenahme im Betrieb und bei Verstößen gegen das geltende Recht der Vollzug und die Ahndung.
Das heißt aber, wenn Sie einen Betrieb einmal dabei ertappt haben, dass er lax mit Hygieneregeln umgeht, dann werden Sie den auch häufiger kontrollieren.
Genau, dieser Betrieb ist dann häufiger dran, weil er ja im Risiko oder in seinem Verhalten nach oben rutscht. Also der Kontrollzyklus ändert sich dann negativ für den Betrieb.
Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner meint ja, dass mehr Lebensmittelsicherheit durch gezieltere Kontrolle erzielt wird. Da frage ich mich, ob es tatsächlich so ist oder ob es nicht geschickter wäre, zu streuen. Weil mir kommt der Verdacht, dass dann die anderen hinten überfallen.
Diese Befürchtung ist berechtigt. Das kann man nur so komplett formulieren. Wir begrüßen die formulierten Ziele insgesamt der Bundesregierung, die Lebensmittelsachen weiterhin zu harmonisieren. Allerdings weisen wir ja seit Jahren darauf hin, dass Personal fehlt. Mindestens 1500 Stellen bundesweit. Und ob wir jetzt uns auf auffällige Betriebe konzentrieren, was wir ja schon immer tun, und dabei dann Regelkontrollen wegfallen, da bezweifeln wir dran, ob das besser wird. Ne? Der Betrieb kann sich ja deutlich verbessern mit dem Kontrollzyklus, wenn er die, wie wir vorhin schon gesagt hatten, die Bedingungen erfüllt. Dann ist er weniger dran mit der Kontrolle. Aber eine verringerte Kontrollhäufigkeit darf nicht nach Kassenlage erfolgen, sondern muss immer das Ergebnis einer guten Unternehmensleistung sein. Das ist unser Credo.
Und mehr Personal, das hatten Sie gerade im Nebensatz schon gesagt, bekommen Sie nicht?
Seit Jahren wird das ja diskutiert. Die Bundesministerin hat es ja auch wieder formuliert. Wir schließen uns dem an. Aber mehr Personal werden wir nicht bekommen.
Also außer, dass sich der Fokus jetzt verschiebt mit dieser Neuregelung, was ändert sich noch?
Es ändern sich Sachen in die Richtung, dass jetzt zum Beispiel diese Kontrolleinheiten, das heißt der Unterstützung von uns normalen Kontrolleuren, in den Bundesländern etabliert werden können und sollen. Ne, viele Bundesländer haben das schon. Wir denken an Bayern, an Niedersachsen und so weiter. Und andere fangen jetzt damit an. Das hat jetzt diese Kontrollverordnung, also diese Änderung der Vorschriften, ermöglicht das jetzt. Einfach zur Unterstützung, weil alles kann ein Kontrolleur draußen bei einer normalen Kontrolle nicht leisten.
Ja, verstehe ich. Vielen Dank für diese Einschätzung. Es muss zwar noch durch den Bundesrat, aber die neuen Regeln zur Optimierung der Lebensmittelüberwachung liegen auf dem Tisch. Ich sprach mit Mike Maschke. Er ist Lebensmittelkontrolleur und auch der stellvertretende Bundesvorsitzende des Verbandes der Lebensmittelkontrolleure. Vor 60 Jahren wurde Frankreich zur Atommacht und führte dann auch seine ersten Atomwaffentests durch. Nicht in Frankreich, sondern in der algerischen Wüste, damals französisches Kolonialgebiet. Zwischen 1960 und 1966 wurden dort insgesamt 17 Nuklearbomben gezündet, bevor die Atomtestbasis dann in das französische Überseedepartement Polynesien umzog. Dort wurde 1996 die allerletzte Testreihe gezündet. Und während sich Paris seit Jahren auf Druck der Opfervereine darum bemüht, die ehemaligen Südsee-Testbasis zu reinigen, wurde für die verseuchten Gebiete in Algerien bisher nichts unternommen. Ein neuer Bericht von zwei unabhängigen französischen Institutionen skizziert nun die Folgen der französischen Atomwaffentests in der Sahara. Dazu Susanne Krause.
Unter dem Sand die Radioaktivität. Mit diesem Titel resümiert der Bericht kurz und prägnant den aktuellen Zustand der zwei ehemaligen Atomtestbasen Frankreichs in Algerien. Verfasst wurde die 55-seitige Studie vom Vorsitzenden der französischen Sektion des ICAN, des Globalen Bündnisses für die Abschaffung von Atomwaffen, sowie von OPSARM, ein atomwaffenkritischer Verein in Lyon. Dessen Leiter Patrice Bouveret ist Co-Autor des Berichts.
La situation en Algérie, donc dans le Sahara algérien où la France a fait ses essais.
In der algerischen Sahara, wo Frankreich zwischen 1960 und 1966 Atomwaffentests durchgeführt hat, sieht es heute mehr oder minder noch genauso aus wie zu dem Zeitpunkt, als die Franzosen abzogen. Damals haben sie einfach alles zurückgelassen. Überall sieht man noch alte Fässer, Kabel, Rohre. Vor allem aber ist der Boden teils noch stark radioaktiv belastet. Am Fuß des Tan-Afela-Bergs glänzt geschmolzenes Gestein. Es wurde 1962 bei einem Test, der schief lief, aus dem Berg herausgeschleudert, hoch radioaktiv. Wer hier mehr als 15 Minuten verweilt, riskiert eine Strahlenbelastung, die der jährlich zulässigen Höchstdosis entspricht. Rundum, weit verstreut, finden sich Panzer, Laster, Kanonen, kontaminiertes Material im Sand verbuddelt. Karten, die Aufschluss geben darüber, was wo vergraben liegt, sind bei der Armee unter Verschluss. Geheimsache.
Non, il n'existe aucune évaluation.
Erhebungen zur Gesundheit der lokalen Bevölkerung in organisierter Form gibt es bis heute nicht, obwohl eine solche Überwachung seit langem gefordert wird. Mangels staatlicher Quellen basiert der Lagebericht hauptsächlich auf Aussagen von Zeitzeugen sowie auf ersten Daten, die ein unabhängiges französisches Strahlenmessinstitut vor Jahren hatte erheben können, so Patrice Bouveret.
C'est de rassembler tous ces éléments pour faire un dossier.
Wir haben so viele Details wie möglich zusammengetragen und das Dossier auch der algerischen Regierung übergeben. Damit verfügt Algier über ein Basisdokument für die Aufnahme von Rehabilitierungsarbeiten und kann gleichzeitig an die französische Regierung appellieren, die Ex-Atomtestbasen in der Sahara zu säubern. Denn das liegt ja eigentlich in der Verantwortung Frankreichs, umso mehr, als bei Schließung der Testbasen Algerien schon seit 4 Jahren unabhängig war. Das Thema ist seit langen Jahren ein Wunderpunkt in den bilateralen Beziehungen. Schon 2007 hatte Paris angekündigt, die strahlenden Altlasten in Algerien entsorgen zu wollen. Es blieb bei einem reinen Lippenbekenntnis. Mittlerweile aber hat Algier den Atomwaffenverbotsvertrag, 2017 von den Vereinten Nationen auf den Weg gebracht, unterzeichnet und ist dabei, ihn zu ratifizieren. Bislang haben 81 Staaten den Vertrag signiert, 38 ihn ratifiziert. Sind es 50, tritt der Atomwaffenverbotsvertrag in Kraft. Der postuliert, strahlende Altlasten der Nukleartests müssen bereinigt, potenzielle Strahlenopfer gesundheitlich versorgt werden. Verpflichtungen, die der neue unabhängige Bericht zur Lage in Algerien schon als Empfehlungen formuliert. Veröffentlicht wird das Dokument im Übrigen von der Heinrich-Böll-Stiftung. Warum, erklärt der Chef der dortigen Abteilung für Außen- und Sicherheitspolitik, Giorgio Franceschini.
Insbesondere die atmosphärischen Tests der 50er und 60er Jahre haben eine erhebliche Umweltbelastung hinterlassen, von denen die Kernwaffenmächte heute eigentlich nicht mehr viel wissen möchten.
Susanne Krause berichtete für uns aus Paris. Am 29. August soll der Bericht der breiten Öffentlichkeit präsentiert werden. Das ist der UN-Tag gegen Nuklearversuche. Vor 25 Jahren wollte der Erdölkonzern Shell die ausgediente Ölplattform Brent Spar in der Nordsee versenken. Doch mit einer medienwirksamen Kampagne konnte Greenpeace Shell an dem Vorhaben hindern. Die Plattform wurde nicht auf offener See verklappt, sondern an Land entsorgt. Danach haben die Anrainerstaaten der Nordsee die Versenkung von Ölförderanlagen per Abkommen ausgeschlossen. Doch auch ein Vierteljahrhundert später gibt es noch Streit um die Entsorgung alter Ölplattformen und ihrer Infrastruktur. Zur Stunde veröffentlicht die Umweltschutzorganisation Greenpeace ihren Report, Titel 25 Jahre nach Brent Spar, Offshore-Öl- und Gasförderung in der Nordsee, eine Bestandsaufnahme. Mein Kollege Dietrich Lehmann war bei der Pressekonferenz im Hamburger Hafen dabei. Herr Lehmann, gibt es denn immer noch Streit beim Rückbau von Bohrinseln auf der offenen See?
Ja, den gibt es, obwohl das eigentlich durch einen völkerrechtlichen Vertrag geregelt ist, seit 1998. Nun hat Shell einen Antrag gestellt, etwas Ähnliches doch wieder zu ermöglichen. Im gleichen Ölfeld wie damals, dem Brentfeld, zwischen den Shetlandinseln und Norwegen, gibt es mehrere ausgediente Bohrinseln. Drei davon haben einen Betonsockel, der auf dem Meeresgrund sitzt. Und diese Sockel will Shell, so der Antrag, an die britische Regierung am Meeresgrund belassen, also nicht entsorgen. Darin enthalten in diesen Sockeln sind noch 11.000 Tonnen Öl und Ölrückstände, die dann ebenfalls im Meer bleiben würden. Deutschland und andere Nordseeanrainer lehnen das ab, aber im Moment laufen noch die Gespräche zwischen Shell und den britischen Behörden. Und damit es eben nicht dazu kommt, dass 25 Jahre nach Brent Spar wieder Reste von Bohrplattformen im Meer verschwinden, startet Greenpeace diese Aktion mit zwei großen Schiffen.
Wie viele Offshore-Erdöl- und Gasförderanlagen gibt es überhaupt noch in der Nordsee?
Also insgesamt muss man erstmal sagen, geht die Öl- und Gasförderung in der Nordsee seit der Jahrtausendwende etwa zurück. Aber das gilt nicht für die Öl- und Gasförderanlagen an sich. Nach dem Greenpeace-Report gibt es in der Nordsee aktuell noch etwa 450 Bohr- und Förderplattformen. Dazu kommen noch weit mehr als 1000 sonstige Anlagen, wie etwa Pipelines am Meeresgrund, mit denen Öl und Gas an die Küste geschafft wird oder wo der Rohstoff auch zwischengelagert wird. Viele davon sind inzwischen um die 40 Jahre alt. Sie haben also ein Alter erreicht, wo sich trotz aller Vorsichts- und Schutzmaßnahmen schon mal technische Defekte und Probleme häufen können. Und dazu zeigt sich ein Trend. Die großen Ölmultis wie BP und Shell, die sind nicht mehr die größten Betreiber der Ölplattform. An ihre Stelle sind zunehmend mittelgroße Konzerne getreten, die manchmal auch Kapitalgesellschaften gehören. Immer wieder werden auch noch betagte Anlagen verkauft, damit kleinere Firmen die Restförderung aus diesen beinahe erschöpften Ölquellen übernehmen.
Und das bedeutet, die Kontrollen sind aufgrund des mangelnden Kapitals dann noch lascher?
Die Vermutung hat Greenpeace, wobei man das nicht genau belegen kann. Man verwendet da viele offizielle Zahlen. Aber die Vermutung liegt natürlich nahe, dass wenn der Kapitalgewinn im Vordergrund steht und es durchaus ja auch mal namenlose Gesellschaften sind, also die man nicht so groß in der Öffentlichkeit hat, wo man Druck ausüben kann, wie bei BP und Shell durch eine Art Boykottaufruf, dass da auch die Restriktionen vielleicht nicht ganz so genau eingehalten werden.
Sie haben es ja gerade schon kurz angesprochen, dass einfach Leckagen auftreten. Gibt es noch andere Umweltprobleme durch die Erdölförderung auf offener See?
Ja, also trotz aller Regulierungen, das lässt sich auch gar nicht verhindern, heißt es im Greenpeace Report, dass immer wieder doch Schadstoffe ins Meer geraten. Das ist einfach produktionsbedingt. Drei Zahlen stechen da heraus, unabhängig von Havarien und wirklichen offensichtlichen Leckagen. Pro Jahr gelangen allein durch die technische Ölförderung im Schnitt etwa 9000 Tonnen Öl ins Meer in der Nordsee, vor allem bedingt dadurch, dass hier ein Öl-Wasser-Gemisch gefördert wird. Und selbst wenn man das Wasser gereinigt hat, sind da noch große Mengen an Öl enthalten. Dazu kommen noch etwa 180.000 Tonnen Chemikalien und durch das Abfackeln von Gas werden pro Jahr allein in der Nordsee etwa 30 Millionen Tonnen CO2 freigesetzt. Das entspricht etwa der Gesamtmenge, die unser Nachbarland Dänemark insgesamt ausstößt. Und dabei, wie gesagt, sind Unfälle oder Havarien noch gar nicht mitgerechnet. Also auch so gibt es schon zusammengerechnet jedes Jahr eine mittlere Öltankerkatastrophe in der Nordsee.
Die Brent Spar-Kampagne war ja eine der erfolgreichsten für Greenpeace. Will die Umweltschutzorganisation und die Crew, die jetzt aufs Wasser gegangen ist, an diese alten Erfolge anknüpfen?
Ja, es ist auch eine der größten Aktionen seit langem, die Greenpeace heute von Hamburg aus startet. Zwei große Schiffe auf einmal, die Rainbow Warrior und die Esperanza, auf die Nordsee hinauszuschicken mit Dutzenden Aktivisten und Wissenschaftlern, das gibt es nicht so häufig. Ob es dabei auch so spektakuläre Aktionen wie die Besetzung der Brent Spar vor 25 Jahren gibt, dazu will die Organisation Aktion nicht sagen, das gehört nicht zum Greenpeace-Deal, sagte mir Christian Bussor, der Ölexperte, aber man dürfe doch auf einiges gefasst sein. Sicher aber steht die Mission in der Nordsee heute unter einem anderen Stern als noch vor 25 Jahren. Heute sind soziale Medien viel schneller damit, Nachrichten zu verbreiten, Stimmungen zu transportieren, das weiß auch Greenpeace. Und noch aus einem anderen Grund ist die Mission diesmal anders. Die Corona-Pandemie hat da auch Auswirkungen. Es können nicht Besucher und Beobachter an Bord genommen werden ohne weiteres. Die Schiffscrews, die sind alle, bevor sie an Bord gegangen sind, auf das Virus getestet worden, müssen 7 Tage in Quarantäne. Erschwert Bedingungen also auch bei Greenpeace auf dieser Mission.
25 Jahre nach Brent Spar zieht die Umweltschutzorganisation Greenpeace Bilanz. Mein Kollege Dietrich Lehmann war für uns am Hamburger Hafen dabei. Dankeschön. Wir bleiben thematisch im Hafen. Auf offener See verbrennen Fracht- und Kreuzfahrtschiffe Schweröl. Dieser fossile Treibstoff ist ein Abfallprodukt der Raffinerien. Er ist voller Schwermetalle, Schwefel und Stickoxide. Dementsprechend stark belasten die Abgase dann Umwelt und Luft. Zumindest für die Zeit, in der die großen Pötte und Frachtschiffe im Hafen liegen, gäbe es eine Alternative, nämlich Strom vom Land. Viele Häfen haben Stromkästen installiert, doch solange Räder und Schiffseigner nicht gezwungen werden können, diesen zu nutzen, lassen die Kapitäne weiter den Motor laufen und verpesten die Luft in Häfen und Städten. So auch in Lübeck. Balthasar Hüms berichtet.
Ein ganz normaler Vormittag im Lübecker Hafen. Eine riesige Skandinavienfähre schiebt sich langsam an die Kaikante. Noch eine kleine Drehung und dann Leinen fest.
Generell komme ich auch vom Meer, bin ich ein Hafenfan, ein Meerfan und finde ich es schön, wenn hier Schiffe liegen.
Freut sich Henning Pitzer von Fridays for Future Lübeck über den Hochbetrieb im Heimathafen. Doch die Küstenromantik täuscht. Hafenstädte haben ein Umweltproblem. Denn die dicken Pötte sind Stromfresser und brauchen auch im Hafen eine Menge Saft. Um den zu produzieren, laufen die Maschinen einfach weiter und pusten Abgase in die Luft der Küstenorte. Auch die Skandinavienfähre.
Man riecht es vor allem und man sieht auch tatsächlich dann die Schornsteine rauchen. Das würden wir von Fridays for Future gerne ein bisschen anders sehen.
Die Lösung: Die Schiffe bekommen ihren Strom von Land. Immer mehr Hafenstädte bauen deshalb sogenannte Landstromanlagen. Eine Technik mit Tücken. Denn das Stromnetz der Schiffe braucht lange, um sich auf den Landstrom umzustellen. Und jedes Schiff hatte seine eigene Spannung. Einen einheitlichen Standard gibt es nicht. An der Küste wachsen daher die Zweifel, ob Landstromanlagen im Hafenalltag überhaupt was taugen. In Lübeck jedenfalls sind die Erfahrungen ernüchternd. Bürgermeister Jan Lindenau von der SPD.
Der Status quo ist, dass wir ja bereits 2008 eine Landstromanlage in Betrieb genommen haben, die aber in den letzten Jahren gar nicht mehr nachgefragt worden ist.
Vom Pilotprojekt zur Investitionsruine. Inzwischen gammelt die 300.000 Euro Anlage kaputt vor sich hin. Neue Anlagen gibt's nur, wenn eine Reederei sie wirklich will.
Wir haben überwiegend Frachtverkehr, das heißt Schiffe haben eine relativ kurze Liegezeit am Kai und dementsprechend ist Landstrom nicht das wirkliche Mittel.
Denn kaum ist der Stecker drin, muss er wieder raus. Auch die meisten Reedereien, die Lübeck anlaufen, wollen vom Landstrom nichts wissen. Selbst Neubauten plant man ohne Stecker, heißt es etwa von TT-Line. Die Reederei pendelt mit ihren Fähren zwischen Deutschland und Schweden. Vor Mikrofon will man sich zum Thema aber nicht äußern.
Man kann das alles technisch lösen, man muss es lösen wollen.
Ärgert sich Malte Siegert vom Naturschutzbund NABU. Landstrom sei nicht nur interessant für Kreuzfahrtschiffe, die ohnehin viele Stunden im Hafen liegen.
Man kann für jedes Schiff Landstrom einrichten. Das ist keine Raketenwissenschaft, das ist heute gelebte Praxis. Das sieht man zum Beispiel in den USA, wo das an der Westküste schon für jedes Schiff im Prinzip vorgeschrieben ist.
Abgesehen davon braut sich in Brüssel was zusammen. Denn die EU plant neue, strikte Abgasregeln für Schiffe im Hafen.
Ich glaube, die Häfen werden sich jetzt alle sehr bald umschauen, weil die Europäische Union wird mehr Vorgaben machen. Es wird ein Null-Emissions-Szenario geben bis 2030 und dann werden sich die Häfen überlegen müssen, wie sie das erreichen. Und da sind die Möglichkeiten nicht so groß. Landstrom ist eine der ganz großen Möglichkeiten.
Einen entsprechenden Vorschlag hat der Umweltausschuss des EU-Parlaments schon beschlossen. Lübecks Bürgermeister bleibt trotzdem ganz entspannt. Er setzt voll darauf, dass die Reedereien in ihre Schiffe Akkus einbauen. Draußen auf See werden sie geladen und liefern im Hafen den Strom. Henning Pitzer von Fridays for Future wünscht sich mehr Tatendrang.
Wir fordern, dass bis 2025 jede Kaianlage eine Steckdose quasi hat, wo dann die Schiffe ganz einfach Landstrom beziehen können.
Aus dem Lübecker Hafen berichtete für uns Balthasar Hüms. Blüten, die Insekten Nahrung bieten, aromatisch schmeckende Früchte und dekorative Herbstfärbungen. Viele Wildobstarten haben eine Menge zu bieten und werden mittlerweile auch wieder häufiger angepflanzt. Denn Baumschulen haben eine Reihe der Ursprungsarten veredelt, damit die Sträucher kompakter wachsen und auch etwas mehr Früchte bilden. Welche Arten bzw. veredelte Sorten besonders zu empfehlen sind, das schildert Susanne Kuhlmann im Verbrauchertipp.
Ein Wildobst, was dieses Jahr im Frühjahr komplett ausverkauft war, ist der Holunder.
Das hat Oliver Fink von der Gartenbaumschule Becker in Bergisch Gladbach beobachtet.
Alle Formen und Variationen des Holunders erfreuen sich höchster Beliebtheit, weil auch nicht nur die Beeren ja verarbeitet werden können, sondern auch die Blüten.
Mit der Kornelkirsche beginnt das Wildobstjahr.
Die Kornelkirsche ist da die erste, die gelb im März blüht und natürlich dann jetzt tolle rote Früchte bekommt, die dann auch sehr oft als giftig interessanterweise verschrien sind, was ja gar nicht stimmt, sondern die werden natürlich sehr, sehr gut auch zum Schnaps oder als Zuschlagsfrucht zum Einmachen verwendet.
Wenn man dazu kommt, sie zu ernten. Erik Neuling ist beim Naturschutzbund NABU zuständig für Vogelschutz.
Man sieht öfter dann zum Beispiel Amseln. Aber auch Stare kommen gerne in solche Sträucher und plündern dort die Beeren und Früchte. Im Herbst sind dann auch kleinere Vögel wie Mönchskrassmücken oder Zilpzalp zum Beispiel in Sträuchern zu sehen, weil sie dort für den Herbstzug ihre Reserven so stärken, dass sie den langen Zugweg schaffen. Die Früchte von den Sträuchern haben zum einen viele Vitamine und eben auch viel Zucker und liefern viel Energie.
Auch die Felsenbirne gehört zu den Wildobstarten, auf die Vögel fliegen, und ist ein besonders spektakulärer Strauch, meint Oliver Fink.
Wir haben eine tolle Blüte im Frühjahr, dann kommen die Beeren und bei der Felsenbirne haben wir natürlich auch eine sagenhafte Herbstfärbung, eine ganz, ganz tolle Färbung ins Orange, Gelb, teilweise ins Lila herein, sodass wir also wirklich zu jeder Vegetationsjahreszeit eine tolle Pflanze haben.
Die dunklen Früchte locken im Frühsommer zahlreiche Vögel an und sind nach wenigen Tagen verputzt. Erik Neuling vom NABU.
Die Vögel brauchen es tatsächlich. Wir sehen das an vielen Stellen in unserer Naturlandschaft, dass eben gerade solche großen Hecken und eben diese Gehölze in der freien Natur wirklich immer seltener werden. Und leider sind eben auch die Mengen an Obst bei diesen obsttragenden Sträuchern ja nicht so groß.
Weitergezüchtete Wildobstsorten bilden meistens mehr Früchte aus, was die Chance auf die Ernte für Marmelade oder selbstgemachtes Wildobsteis erhöht. Gepflanzt werden Schlehe, Weißdorn und Co. am besten im Frühjahr oder Herbst. Wildobststräucher sind enorm robust, so Gärtnermeister Oliver Fink. Zwar können sie auch Schädlinge bekommen, zum Beispiel Blattläuse, wie der Holunder, aber sie werden selbst damit fertig. Und wer Rosen vor einen Holunderstrauch pflanzt, schützt sie sogar vor Läusen. Wildobst für den naturnahen Garten einfach ein Muss, meint er.
Wir haben bei Wildobst grundsätzlich eigentlich immer eine schöne Blüte. Wir haben eine sehr, sehr hohe Robustheit. Und wir haben auf jeden Fall ja Beeren oder Früchte. Eine Sache, die mir da tatsächlich noch sehr, sehr intensiv zu einfällt, wo es auch bei gerade etwas größeren Gärten super funktioniert, ist mit Wildrosen, die auch zum Wildobst hören, weil die Hagebutten ja auch verarbeitet werden können. Und wir da also ja ein Riesensortiment haben. Und so eine Wildrose ist also eigentlich ein Hingucker, wenn sie blüht und auch wenn sie Früchte hat.
Der Verbrauchertipp von Susanne Kuhlmann. Jetzt noch eine kleine Aufforderung. Naturliebhaber sollen ab morgen bei der zweiten Insektenzählung des Naturschutzbundes Deutschland mitmachen. Es geht darum, in der Zeit bis zum 9. August eine Stunde lang alle Sechsbeiner zu zählen und zu erfassen. Das teilte der NABU mit. Auf lange Sicht sollen die jährlich bei dieser Zählung erhobenen Daten helfen, die Populationsentwicklung der Insektenarten zu erfassen. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und gutes Zählen.